Alten Testament zum Gegenstand nehmen, aus 1. Samuel Kapitel 4. Und zwar den Vers 21. 1. Samuel 4, Vers 21. Da heißt es, und sie nannte den Knaben Ichabod, indem sie sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes genommen war und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Soweit. Das, was uns heute Abend interessiert, was eigentlich der Ausgangspunkt der heutigen Bibelstunde ist, soll eingeleitet werden, hier ausgedrückt die Herrlichkeit. Die Vorstellungen in mannigfaltiger Art, die Auffassungen über das Wort Herrlichkeit mag bei uns recht unterschiedlich erkannt und verstanden werden. So unterschiedlich wie Menschen voneinander sind, also auch hier im Verständnis überhaupt, was Herrlichkeit ist. Nun, es sind Dinge, die unseren menschlichen Augen verschlossen sind. Darum vermögen wir auch das, was Herrlichkeit beinhaltet, schlecht auszudrücken. Herrlichkeit steht in direkter Verbindung mit Gott. In diesem Wort Herrlichkeit steckt auch das Wort Herr. Und wir wissen, dass es Gott, unseren Herrn, gibt und er wohnt in Herrlichkeit. Nun, die Herrlichkeit Gottes hier bei unserem Kapitel war verbunden mit der Aussage, mit Wohnen. Und so haben wir schon in 4. Mose 35, Vers 34, die Aussage, dass Gott in ihrer Mitte wohnen wollte, in der Beziehung zu Israel. Gott wollte in der Mitte Israels wohnen. Und deshalb die Herrlichkeit Gottes war verbunden mit seinem Wohnen in der Mitte seines Volkes. Wir haben das vergleichsweise im Neuen Testament, wo es heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Es ist überhaupt interessant, wir kommen ja gerade vom Wochenende von einer Freizeit zurück. Und auch dort habe ich gesagt, man solle doch geradezu von der Konkordanz her das Wort Mitte aus der Heiligen Schrift einmal untersuchen. Es tun sich da hochinteressante Mitteilungen auf. Was eigentlich Mitte heißt. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 18, schon davon, dass Gott durch Mose redete, einen aus der Mitte eurer Brüder will Gott einen erwecken, auf ihn sollt ihr hören. Eine Voraussage der Prophetie auf Christus. Wir könnten also für das Wort Mitte auch Mittelpunkt nehmen. Dann haben wir es meist verständlicher noch in der Begrifflichkeit. Und so will nun Gott hier sagen, er, Gott und seine Herrlichkeit wurde und sollte verbunden sein mit dem Wohnen in der Mitte des Volkes Israel. Er, Gott, wollte alttestamentlich bereits Mittelpunkt in seinem irdischen Volke Israel sein. Dieses Wohnen Gottes wurde nach der Ordnung der damaligen Haushaltung nämlich sichtbar. Wenn Gott in Israel Wohnung bezog, dann war das für jeden Israeliten sichtbar. Und zwar in der Wolke der Herrlichkeit, von der wir an vielen Stellen im Alten Testament hören. Diese Wolke der Herrlichkeit war über dem Zelt der Zusammenkunft, einmal höher, einmal niedriger. In dieser Herrlichkeitswolke, die zugleich einen Vergleich zulässt mit der Shechina, der Wolken- und Feuersäule, vom Grundverständnis her dürfte es die gleiche Sache sein, nur in verschiedenen Äußerungen zu unterscheiden. In dieser Herrlichkeitswolke offenbarte sich Gott und berief von dieser Wolke auch den Mose hinauf auf den Berg. Den Berg, von dem wir wissen, dass er 40 Tage oben war. Die Wolke ist eine Sache, ist ein wichtiges Studium für sich. Wir finden, ich habe da vor vielen Jahren eine Zusammenstellung gemacht, und zwar dort, wo Berg und Wolke zusammen benannt sind. Lesen wir in Matthäus 17 zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung, und da lesen wir wieder, eine lichte Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Da ist die Wolke benannt und da ist ein Berg benannt. Als der Herr Jesus zur Himmelfahrt aufgenommen wurde, da lesen wir wieder, dass sie hinaufgingen zum Ölberg, und dann finden wir auch dort wieder diese Wolke, die ihn von ihren Augen hinwegnahm. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, um die Seinen heimzuführen, dann wird er nicht seinen Fuß erstmals auf die Erde setzen, sondern das Neue Testament berichtet uns durch den Heidenapostel Paulus, dass er kommen wird in Wolken oder bis in Wolken. Aber da ist der Berg nicht benannt, weil er uns, die wir ihm gehören, aus den jeweiligen Punkten herausnimmt, ihm entgegen. Wir könnten noch eine ganze Reihe solcher Mitteilungen von Wolke und Berg im Neuen Testament suchen und bestätigt finden. Dort enthob er den Mose für 40 Tage, und zwar auf diesem Berg aller menschlichen Bedürfnisse. Auch auf diesem Berg Horeb, um den es hier geht, oder Sinai genannt, da war wieder ein Berg, und wir wissen, wenn wir die Einzelheiten, die Detaillierungen da heraus lesen, da war Wolken und Rauchdampf. Und belehrte ihn, den Mose, oben auf dem Berg, ihn, dem alleinigen Gott, nämlich die Wohnung und das Zelt der Zusammenkunft anzufertigen. Die Belehrung war oben auf dem Berg. Sie war nicht bei den Menschen, sondern sie war dort, wo herunter Gott sich gelassen hatte, auf den Berg Sinai. 40 Tage war der Mose all der menschlichen Notwendigkeit von Essen, Trinken enthoben. Die Gegenwart des Mose vor Gott gereichte, dass er dieser Bedürfnisse nicht mehr notwendig war. Er brauchte sie nicht mehr. Je näher wir Gott kommen und wenn wir einmal in des Himmels Herrlichkeit sein werden, und wir freuen uns jetzt schon darauf, weil Gottes Wort so deutlich redet, denn die Bibel ist Gottes Wort, und sie redet nicht vergeblich, sondern sie redet zu jedem, der da willig ist, zu glauben. Und so werden wir einmal bei ihm sein, und deshalb bedürfen wir nicht mehr der Dinge, die wir hier im Zustand des Leibes, des Fleisches bedurften. Wir haben dort sicherlich auch eine Speise, von der Herr Jesus schon redete, als er hier mit den Jüngern am Jakobsbrunnen ins Gespräch kam. Und zwar sagt er, ich habe eine Speise. Und dieses ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn wir Geistesmenschen, Menschen des Geistes sind, brauchen wir gleich unserer irdischen Nahrung auch die geistliche Nahrung, das ist sein Wort. Und so wie wir hier auf dieser Erde nicht ohne materielle Speise existieren können, so können wir auch geistlich nicht ohne dem Worte Gottes leben. Gott will, dass wir abhängig sind von ihm, von seinem Wort. Und oben auf dem Berg, da sagt nun Gott zu diesem Mose Einzelheiten über diese Wohnung und das Zelt der Zusammenkunft, welches durch Mose Weisungen angefertigt werden sollte. Dieses Zelt sollte als ein Gegenbild, sagt die Bibel, des wahrhaftigen Heiligtums dienen. Gott wollte in diesem irdischen Zelt und der Wohnung ein zwar schwaches, aber ein Gegenbild schaffen von den himmlischen Heiligtümern. Wir lesen das in Hebräer 9, Vers 24. Wir wollen das ruhig einmal aufschlagen. Hebräer 9. Vers 24, wo es heißt, denn der Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum. Ein Gegenbild des Wahrhaftigen, damals, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Hier haben wir die Mitteilung, dass dieses Zelt der Zusammenkunft und die Wohnung, die Hütte des Stifts, eine Angelegenheit war, nämlich ein Gegenbild der himmlischen Dinge. Zwar ein schwaches Gegenbild, aber es war da. Ja, wir haben dann eine Weisung, wie Gott zu dem Mose bei der Fertigung von Dingen sagt, in 2. Mose 25, Vers 40, dass der Mose alles genau nach dem Muster machen sollte. Das betraf auch hier das Zelt der Zusammenkunft und die Wohnung. Den zu dem dann bei der Wohnung das Allerheiligste, das Heilige und der Vorhof zählten. Mit all den Geräten und Gegenständen und dem, was darin sein sollte. Sie mussten alles nach dem Muster machen. Jetzt stellen wir uns vor, Mose war 40 Tage und 40 Nächte oben auf dem Berg und Gott redete zu ihm all die Tage und deshalb, dass Mose nichts vergessen sollte, gab Gott bis in Einzelheiten ihm alles zu verstehen. Und Gott sagt, hier in 2. Mose 25, Vers 40, du musst aber alles nach dem Muster machen, was Gott ihm gesagt hatte. Nun ist das so eine Sache. Hier in dieser Welt, die unvollkommen ist, ist es für uns Menschen schwer, alles genau einzuhalten. Das hat auch das Gesetz bewiesen, dass letztlich gar kein Mensch in der Lage war, dieses Muster des Gesetzes einzuhalten. Sie wurden alle schuldig, weil sie nach diesem Muster nicht leben konnten. Aber Mose bekam die Weisungen und Mose musste bedacht sein, alles nach dem Muster zu machen. Hätte nun Mose in einer Sache, ob es die Größe oder die Länge oder der Ort, wo jener Gegenstand zu stehen hatte, anders gemacht, dann wäre das nicht mehr der himmlische Ausdruck des Ebenbildes gewesen. Dann wäre eine Verschiebung hereingekommen. Diese eine Verschiebung nach der Aussage des Wortes Gottes ist Lüge. Alles, was Gott redet und der Mensch verschiebt es aus seinem Standpunkt, ist, die Bibel nennt das Lüge. Jetzt wissen wir auch, was Lüge ist. Eine Verschiebung der geredeten Worte Gottes. Deshalb sagt Gott, du musst alles nach dem Muster machen. Warum? Weil bei Gott keine Lüge ist. Gott ist ein Gott der Wahrheit und er will, dass wir ihn als Gott der Wahrheit erkennen. Wir lesen in der Wiederholung dieser Sache auch, du sollst alles nach dem Muster machen, in Hebräer 8, Vers 5. Da der neutestamentliche Schreiber des Hebräerbriefes, seinen Namen kennen wir nicht, der war also gehalten, das hier wieder zu erwähnen, der Wahrheit wegen. Und das hat natürlich auch für uns Bedeutung, wenn Paulus zum Beispiel sagt, wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Nun, dann hat unser Werk, unser Wandel genau nach dem Muster zu geschehen, aber nicht nach dem Muster dieses Zeltes, der zusammenkommt. Sondern wir haben ein anderes Muster in der Zeit des Neuen Testaments. Dann könnten wir fragen, was ist denn das neutestamentliche Muster? Das ist Jesus. Das ist unser Muster. Und dann werden wir nur in der Wahrheit vor Gott gefunden, wenn wir nach diesem Muster wandeln. Wenn wir das verschieben. Wenn wir seinen Wandel bei uns ausgelebt verschieben, dann ist es Lüge. Und dann können wir im Neuen Testament fleißig lesen, wie der Herr Jesus nun im Einzelnen gewandelt ist. Gewandelt, um uns zu zeigen, wie wir in der Wahrheit sind. Und das ist ein ganzes Lebensstudium. Wir werden da gar nicht fertig. Unsere Blicke immer wieder zu dem zu richten, den Gott gesandt hat, der ja gleichzeitig auch noch unsere Sühnung geworden ist, dort am Kreuz. Darum verkündigen wir die Kreuzesbotschaft und nicht irgendetwas. Denn das ist das Zentrum unserer Vergebung und Annahme durch Gott. Denn Gott hat all die vielen Millionen von Tieropfern des Alten Testaments nicht mit der Ewigkeit verbinden können, dieser Menschen, die unter diesem Tierblut standen, sondern das Blut des Christus war ihnen, die unter dem Tierblut standen, dann letztlich die Garantie für die Ewigkeit. Also sehen wir, dass unser Muster das Schlussendliche, das Wichtigste, das Wesentliche, das uns mit der Ewigkeit Verbindende ist. Nun, hier sind wir noch in der Zeit Israels. Und jeder einzelne Israelit wusste, und sehr genau, dass dieses Zelt das Zeugnis im Mittelpunkt des Planes Gottes stand. Also haben wir hier in der genauen Mustereinhaltung auch das genaue Zeugnis zu sehen. Das Zelt des Zeugnisses war Mittelpunkt des Planes Gottes. Deshalb sagen wir, später kam dann dieses Zelt der Zusammenkunft weg, die Wohnung Gottes, die wurde verändert durch einen Tempel. Das war der salomonische Tempel, von dem wir wissen. Da wohnte Gott dann in diesem Tempel. Nun, da war Gott dann im Tempelmittelpunkt. Da wollte Gott dort Mittelpunkt sein. Und deshalb sagen wir, das Zentrum der Erde ist Israel. Das Zentrum Israels ist Jerusalem. Das Zentrum Jerusalems ist der Tempel. Und das Zentrum des Tempels ist das Allerheiligste. Und das Zentrum des Allerheiligsten war die Lade. Und die Lade ist ein Bild von Jesus Christus. Dass wir das ein wenig verstehen, damit wir Gottes Wort lieb gewinnen, denn es ist das Wort des lebendigen Gottes. Es war gleichzeitig Gottes Wohnung. Es war Gottes Heiligtum auf Erden. Es war ein Platz, wo Gott sich den Menschen offenbaren wollte. Deshalb bedurfte Gott eines Ortes, wo Gott den Menschen, insbesondere Mose und Aaron, begegnen konnte, die dann wieder zu dem Volke zu reden haben. Dort konnte man sich also Gott nahen und des Herrn Gedanken über sein Volk erfahren. Wenn man etwas wissen wollte, wenn der Mose etwas wissen wollte, ging er in das Zelt der Zusammenkunft und rief zu Gott. Und Gott ließ sich herab und redete dann und gab Antwort. Dort waren auch die Urim und die Thummim, wie die Bibel sagt. Das waren besondere Steine, die der hohe Priester zu tragen hatte. Diese Steine wurden damals im Heiligtum befragt. Und Gott antwortete damals: Alle Gedanken Gottes gingen von diesem Zelte aus. Dort redete Gott zu Menschen und dort antwortete Gott den Menschen. Später war das dann der Tempel. Heute ist das unser Herr Jesus und sein teures Wort, welches er uns in diesem kostbaren Bibelbuch hinterlassen hat. Die Heilige Schrift berichtet uns also aus jener Zeit vom Abfall des Volkes Israel. Das ist dieses Kapitel. Wenn wir das zu Hause nachlesen, werden wir es also finden. Und in diesem Kapitel finden wir grausame Dinge. Da ist zum Beispiel der Eli ums Leben gekommen, der Hohepriester, vom Stuhl gefallen und hat sich das Genick gebrochen. Aber dieser Genickbruch war nicht die Ursache selbst, sondern die Ursache lag im Abfall des Volkes Israel von ihrem lebendigen Gott. Und wo Abfall ist, weicht die Herrlichkeit Gottes. Wenn die Gemeinde Jesu heute nicht mehr in der Herrlichkeit Gottes, wie es sein sollte, gesehen wird, liegt Abfall vor. Nur, dass wir das ganz klar erkennen, in diesem Kapitel von 1. Samuel 4. Und die Feinde Israels, die Philister, hatten jene Israeliten besiegt. Und ein riesiges Chaos entstand. Und das Ärgste, was dabei war, die Philister hatten die Lade genommen. Und als Eli diese Nachricht hört, da fällt er vom Stuhl und ist anschließend tot. Und dann lesen wir, wenn in der Heiligen Schrift, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht mehr durch Menschen gesehen wird, dann bekommt der Feind, heute der Teufel, die Oberhand. Und darum wurde hier die Lade, das uns Wesentlichste, durch den Feind, die Philister, geraubt. Auch heute ist viel Raub des teuren Wortes Gottes da. Wir lesen das im Neuen Testament an vielen Stellen. Beim vierfachen Ackerfeld lesen wir es schon. Da kommen die Vögel und fressen den guten Samen weg. Bei der Nachricht über den Verlust dieser Lade fiel Eli vom Stuhl und brach sich dort das Genick. Und 40 Jahre hatte er, dieser Eli, das Volk Israel als Richter bedient. Lesen wir in diesem Kapitel Vers 18. Und dieser Abfall war in den Tagen Sauls, des Königs seines eigenen Willens. Und der zweite König Israels konnte sich mit dem Abfall des Volkes Israel in keiner Weise abfinden. Das war David. Das hat ihn furchtbar gewurmt, als er die unheiligen Dinge in Israel sah. Zur Beseitigung dieses Volksübels erkennt David, dass zuerst, als erste Maßnahme, das Zelt oder die Wohnung Gottes in Ordnung kommen müsse. Das war das Allererste. Deshalb lehrt die Bibel, bevor wir Gott recht und tief dienen können, bedarf es der Reinigung des Tempels. Es ist einfach ein Falschdenken, wenn man den Tempel gehen lässt und will andere Dinge reinigen. Zuerst soll der Mittelpunkt gereinigt werden. Denn der Mittelpunkt war der Tempel für jeden Israeliten. Und so ist es auch heute bei uns. Wir sollen unser Innerstes, unsere Herzen reinigen durch das teure Blut Jesu, damit wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können. Und nur so kann der Abfall verhindert werden und nicht anders. Und nachdem Gott dann David das Königtum, was ihm zwar schon angekündigt war, bestätigte, war die erste Weisung, die er gab, der König David, in 1. Chroniker 13, Vers 3. Nämlich, da sagt er, wir wollen die Lade Gottes zu uns herüberholen. Denn die Lade war in den Tagen Sauls, lesen wir dort, nicht befragt worden. Vergleichsweise haben wir heute Abfall und da wird unser Herr Jesus Christus wenig befragt. Die Menschen handeln in eigenen Sachen. Jeder denkt nur an sich. Es ist ein Volk reif zum Gericht, wie damals bei Israel. In Israel war durch David der Geist der Buße eingekehrt. Und da kehrte aufgrund des David das Volk wieder um, hin zu ihrem starken Gott. Mit den alten Sünden war in Israel unter David aufgeräumt worden. Deshalb kam es zum völligen Neuanfang unter der Regie Davids. Und das ist das, was heute fehlt. Viele Gläubige wissen darum, aber sie lassen es einfach am Boden liegen. Und deshalb lesen wir in Vers 7, dass sie einen neuen Wagen nahmen. Da war alles neu gemacht worden. Das Werk Gottes zu verrichten. Und nach Vers 8 spielte Israel mit aller Kraft die Instrumente. Man war froh und freudig. Auch wenn wir alle unsere Kraft heute einsetzen, kann es schlussendlich frommer Betrieb sein, wenn die Gegenwart Gottes fehlt. Und dass etwas faul war beim Holen der Lade, sehen wir dann in Vers 10. Nämlich Usa kam beim Transport der Lade ums Leben. Das war eine bittere Sache für David. Keiner wollte es und der arme Usa, ihn hat es getroffen. Das Geheimnis der Ursachen dieses Zwischenfalles, dieses Vorkommnisses, dürfte in Vers 1 zu finden sein. Da heißt es, David beriet sich mit den Obersten über 1100 und den Fürsten. Ja, ist denn das falsch, wenn wir uns beraten mit anderen? Nun sicherlich nicht. Um diese Frage geht's auch nicht, sondern es geht um eine völlig andere Frage. David beriet sich nicht mit Gott vorher. Und dadurch ist der Fall Usa zustande gekommen, der ums Leben kam. Auch wir sollten erkennen, dass wir uns mit unseren Anliegen hin zu Jesus Christus zu wenden haben, damit wir abhängig werden von unserem Gott. Gott will, dass wir zu ihm kommen. Denn er hat uns die Gemeinschaft mit ihm und das Gebet gelehrt, bis ins Einzelne. Niemand kann sagen, er wüsste das nicht. Hier in Deutschland jedenfalls nicht. Und daraufhin ließ dann erschrockenerweise der David die Lade in das Haus des Gaditers Obed-Edoms bringen. Und wir lesen an dieser Stelle, da wurde der Segen Gottes übergroß in seinem Hause. Das heißt, die Lade, ein Bild von Jesus, dort wo Jesus in unsere Häuser einzieht, da wird der Segen übergroß, das will es uns sagen. Vers 13 und Vers 14. Weil er die Lade aufgenommen hatte, weil er das Schattenbild auf Christus in sein Haus aufnahm, nahm er Gott auf. Wir haben ein ähnliches Wort in Johannes 1, Vers 12, wo es heißt, so viele ihn aber aufnahmen. Was war mit denen? Nun, wem gab er Macht, Kinder Gottes zu heißen? Ja, und wie soll ich ihn aufnehmen? Ich kann mich ja nicht auf die Straße oder ins Wohnzimmer reinstellen und sagen, Herr Jesus, komm, ich will dich aufnehmen. Ich setze auch was auf den Tisch zum Essen und zu trinken. So kommt er nicht, mit Sicherheit nicht. Sondern wir haben erwartet darauf, im Gebet zu ihm zu kommen. Sagen, Herr Jesus, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Hat er uns gerufen? Ja, er hat uns alle gerufen. Er hat gesagt, kommet her zu mir alle. Also hat er uns gerufen. Jetzt komme ich, Herr Jesus, im Gebet zu dir. Ich bekenne dir alle meine Sünden. Räume sie alle aus meinem Herzen raus. Ich will das glauben. Und ziehe du jetzt in mein Herz ein. Dann geschieht's, wenn wir das im Glauben tun. Und in Kapitel 14, Vers 8, da vernahmen die Philister, das waren die Feinde, die jene Lade geraubt hatten, in 1. Chronika, dass David König geworden sei. Die hatten das vernommen. Das spricht sich herum, wenn in Israel ein neuer König da ist. Das heißt, wenn wieder neue Ordnung da ist. Denn mit David kam wieder Ordnung ins Land. Und jetzt sehen wir, was da los war. Israel hatte sich in den königlichen Dingen, nämlich irdisch und himmlisch, gereinigt. Das war der Ausgangspunkt. Und dann lesen wir, und daraufhin zieht der Feind herauf zum Krieg. Wenn wir uns dem lebendigen Gott, so wie wir heute Abend gehört haben, zur Verfügung stellen, dann wird der Feind mobil. Dann geht's los. Die Bibel lehrt es so. Und wir tun gut daran, wenn wir uns dann nicht abhalten lassen durch die Flüsterungen des Feindes. Die Bibel lehrt, wenn der himmlische David, Jesus, Ordnung in unser Haus bringt, dass sich dann der Feind aufmacht. Er will Widerwärtigkeiten hineintragen, Spannungen, Widerrede, Rebellion. Das ist das Zeichen, dass Gott wirkt. Wenn sich der Feind nicht aufmacht, wird auch nichts losgeistig. Wir dürfen es versichert sein. Und als der Feind geschlagen war, da kamen sie nach Vers 13 erneut zum Krieg. Er ist nicht locker, der Feind. Er kommt immer wieder. Und dann musste der Feind das nächste Mal geschlagen werden. Aber das konnten sie auch nur, indem sie sich ganz neu ihrem Gott übergaben. Und als der Feind das zweite Mal dann geschlagen war, hatten sie Sieg im materiellen und im geistlichen Gebiet. Das ist das Interessante. Und da konnte die Lade geholt werden. Wir sehen einfach, dass wir erst vor Gott klar stehen müssen, wenn wir Gottes Hilfe beanspruchen möchten.
Und in 1. Chroniker 15, Vers 12 und Vers 13 lesen wir davon. Da taten sie es dann. Sie holten dann die Lade ohne Unfall, ohne einem Toten. Aber diesmal taten sie es nicht ohne Heiligung. Da gingen sie zuvor nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, sondern sie taten es, wie Gott es wollte. Und dann schauen wir uns selbst an, betrachten uns und sagen dann, Herr Jesus, wie wirst du mich wohl sehen? Ich möchte dich bitten, gib mir ganz klar Licht, damit auch ich mich sehen kann. Ich will dir das bringen, was du von mir erwartest. Ich möchte in tiefer Gemeinschaft, in großem, im überströmenden Segen vor dir sein. Herr Jesus, segne mich so, wie du gewohnt bist, zu geben, zu segnen. Ich bitte dich, ich will mit dir gehen und du sollst mich segnen. Amen. Wir werden noch stille zusammen und wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und außer dir gibt es keinen Weg, keine Wahrheit und kein ewiges Leben. Wir danken dir, dass du gekommen bist aus Liebe zu uns. Du hast uns inniglich lieb und wir danken dir dafür. Herr Jesus, wir müssen sogar sagen, wir brauchen das. Dieses Wissen, du hast uns lieb. Du bist der große Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der sich hier auf dieser Erde so erniedrigt hat, damit wir Rettung finden in dir. Wir danken dir auch für dieses Wort von heute Abend und möchten dich bitten, lass du es doch durch dein Licht bis in den Boden unserer Herzen hereinkommen, hereinleuchten. Herr Jesus, du bist freundlich, gnädig und barmherzig und wir rufen zu dir, dass uns diese Segnung zuteil wird, von der wir heute Abend hören konnten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, für jede Gnade der Gemeinschaft. Wir danken dir dafür, dass du dasselbe gestern wie heute bist. Also wie du dich einstmals zu Israel bekannt und herabgelassen hast, so willst du das auch heute noch tun. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Wir preisen deinen Namen dafür. Wissen wir doch, dass du uns liebst und aus Liebe bist du gestorben dort am Kreuz. Und wir dürfen und wollen das glauben, wie dein Wort es sagt. Und darum bitten wir jetzt um den Segen dieses deines Wortes. Segne alle, Herr Jesus, die dir gehören, weltweit. Segne du dein Gottesvolk, segne auch Israel, Herr Jesus, die in solch harten Prüfungen stehen. Gedenke auch derer, oh Gott, die da am Boden liegen und deiner Hilfe bedürfen. Wir rufen zu dir fürbittend für jene und schenke einem jeden Einzelnen von uns auch heute Abend das, was wir brauchen. Und wir bedürfen dich, Herr. Das ist uns heute Abend klar geworden. Amen.
Amen.